SRF 1.
Uhr. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Der Bundesrat prüft, die Autobahnen in eine Aktiengesellschaft auszulagern. Warum, wie genau und weshalb Widerstand programmiert ist? Antworten gleich. Chemnitz, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer probiert zu schlichten.
Wie geht es in einer Familie, wenn jeder dem anderen nicht mehr trauen kann? Und darum geht es mir. Ich möchte gerne, dass es wieder gelingt, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben.
Allerdings mit wenig Erfolg, wie unsere Reportage zeigt. Das ganze Jahr Sommerzeit. Die Zeitumstellung werde abgeschafft, sagt EU-Kommissionspräsident Juncker. Und im Tagesgespräch um 1 geht es heute um Waffen, die ohne menschliches Zutun töten.
Es wird sehr viel darüber berichtet, über die Killerroboter. Natürlich haben wir alle sofort den Terminator aus dem Film vor dem geistigen Auge.
Und aus Science Fiction könnte durchaus Realität werden. Botschafterin Sabrina Dallafior erklärt, warum sie trotzdem vor einem vorschnellen Verbot solcher Waffen warnt. Guten Mittag. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist klar, dass die Zeitumstellung in der Europäischen Union abgeschafft wird. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Juncker, die EU-Kommission werde noch heute einen entsprechenden Beschluss fassen. In einer EU-weiten Online-Umfrage hatten sich 84% der 4,6 Millionen Teilnehmenden gegen die halbjährliche Zeitumstellung ausgesprochen. Die meisten von ihnen wollen, dass immer die Sommerzeit gilt. Juncker im zweiten deutschen Fernsehen.
Dann sind die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament am Zug. Das Europäische Parlament bewegt sich eh seit Jahren in diese Richtung. Das wird so gemacht. Die Menschen wollen das, wir machen das.
Das Arztgeheimnis bleibt auch nach einem Suizid bestehen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Mannes abgewiesen, der Einsicht in die Krankengeschichte seiner verstorbenen Ehefrau wünschte. Diese war in psychiatrischer Behandlung und nahm sich in einem Urlaub das Leben. Der Mann begründete seinen Wunsch damit, dass ihm die Einsicht in die Krankenakte die Trauerarbeit erleichtern würde. Außerdem könne so überprüft werden, ob seine Frau korrekt behandelt wurde. Er führte die Klage auch im Namen seiner beiden minderjährigen Töchter. Das Bundesgericht wertete das ärztliche Berufsgeheimnis höher als die Wünsche der Hinterbliebenen und stützte damit die Begründung der Vorinstanz. Patienten müssten die Gewähr haben, dass vertraulich geäußerte Probleme auch über ihren Tod hinaus vertraulich blieben. Schweizer Unternehmen haben im ersten Halbjahr 2018 fast ein Viertel ihrer Rechnungen zu spät bezahlt. Sie waren durchschnittlich knapp 15 Tage in Zahlungsverzug. Das zeigen Zahlen des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode. Am schlechtesten war die Zahlungsmoral im Kanton Basel-Stadt. Dortige Unternehmen bezahlten fast 43% ihrer Rechnungen zu spät. Spitzenreiter in Sachen Pünktlichkeit waren Unternehmen im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Bei den Branchen war die Zahlungsmoral im Gastgewerbe, im Detailhandel und im Autogewerbe am schlechtesten. Am besten bei Banken und Versicherungen. Die Schweizer Armee hat am Abend ihre Wassertransporte auf Alpen beendet. Seit Juli hatten Helikopter der Armee wegen der Trockenheit rund 1350 Tonnen Wasser auf entlegene Alpen in 7 Kantonen geflogen, ebenso Wasserpumpen, Becken und Schläuche. Das Vieh musste dadurch nicht frühzeitig zurück in die Täler gebracht werden. Beendet wurden die Transporte nun, weil es einerseits in einigen Gebieten Niederschläge gab und andererseits die Alpsaison beendet wird. Am meisten Wasser transportierte die Armee nach ihren Angaben im Kanton Waadt, gefolgt von Freiburg, St. Gallen und Glarus. Die katholische Kirche in Australien will am Beichtgeheimnis festhalten. Sie widersetzt sich damit einer Kommission, die tausende Fälle von Kindsmissbrauch in der katholischen Kirche untersucht hat. Das Beichtgeheimnis und die vorgeschriebene Ehelosigkeit für katholische Priester sind laut der Kommission hauptverantwortlich für den Kindsmissbrauch. Sie empfahl deshalb, dass Priester, die während der Beichte von einem Fall von Kindsmissbrauch erfahren, Anzeige erstatten sollten. Der US-Getränkehersteller Coca-Cola übernimmt die britische Kaffeemarke Costa, zu welcher auch knapp 4000 Kaffee-Restaurants gehören. Coca-Cola zahlt dafür nach eigenen Angaben dem britischen Whitbread-Konzern 5,1 Milliarden US-Dollar. Mit der Übernahme sichere man sich eine breite Basis im Kaffeegeschäft in Europa, in der Asien-Pazifik-Region, im Nahen Osten und in Afrika. Coca-Cola gehört unter anderem bereits die Kaffeemarke Georgia. Das Wetter. Am Nachmittag ist es mehrheitlich stark bewölkt und es fällt vor allem im Osten und in den Bergen immer wieder Regen bei 16 Grad. Morgen bleibt es im Osten grau und es fällt weiter Regen. Im Flachland ist es am Nachmittag meist trocken und im Westen teilweise sonnig bei 16 bis 20 Grad. Im Süden gibt es heute immer wieder Gewitter. Morgen wird es im Tessin nach nassem Start mit Nordföhn teilweise sonnig und es gibt 24 Grad.
Die Autobahnen in der Schweiz sind Sache des Bundes. Noch. Denn der Bundesrat überlegt sich, ob künftig eine Aktiengesellschaft die Schweizer Nationalstrassen bauen, unterhalten und betreiben soll. Eine schweizerische Autobahn AG also. Die Autobahnen auslagern, eine umstrittene Idee. Dominik Meyer mit den Hintergründen.
Der Bundesrat sieht gute Gründe für eine Autobahn AG, für eine Auslagerung des Nationalstrassennetzes. Das Bundesamt für Strassen werde immer grösser, schreibt das zuständige Verkehrsdepartement UVEC. Es müsse sich um immer mehr Strassenkilometer kümmern und es trage schlicht zu viele Hüte als Aufsichtsbehörde, als Bauherrin, als Planerin und als Subventionsbehörde, als Geldgeberin also. Rollen trennen, Aufgaben aufteilen. Der Bundesrat hat diese Woche entschieden, er lässt prüfen, ob künftig eine öffentlich-rechtliche Anstalt oder eben eine Aktiengesellschaft die Nationalstrassen bauen und betreiben soll. Aus den Reihen der SVP kommt Applaus.
Das ist eine sehr gute Idee,
sagt SVP-Verkehrspolitiker und Nationalrat Ulrich Gietzendanner. Das Bundesamt für Strassen sei zu schwerfällig und es habe Mühe, gute Leute zu finden.
Im Moment kriegt man viel zu wenig Ingenieure, weil die beim Bund zum Teil zu wenig gut bezahlt werden. Und da kann eine Aktiengesellschaft ganz anders handeln.
Eine Autobahn AG könnte Ingenieurinnen und andere Fachleute mit höheren Löhnen ködern als heute die Bundesverwaltung. Auch für den Bundesrat ist das ein weiterer Grund, über eine Auslagerung nachzudenken. Bei SP-Nationalrat und Verkehrspolitiker Matthias Ebischer aber läuten genau hier die Alarmglocken. Es sei zwar offen für eine Auslagerung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt, sagt er, aber nicht in eine Aktiengesellschaft mit all ihren Freiheiten, denn bei Post und SBB zeige sich, wohin das führe.
Wir haben schon jetzt Löhne, die ich nicht mehr akzeptieren kann. Bis zu 1 Million verdienen diese Direktoren. Und ich will nicht noch einen weiteren bundesnahen Betrieb mit solchen Löhnen.
SVP-Mann und Transportunternehmer Ulrich Gietzendanner hingegen ist für eine Aktiengesellschaft, weil so auch private Investoren einsteigen könnten ins Autobahngeschäft als Minderheitsaktionäre.
Ja, in der Minderheit könnte ich mir das vorstellen. Wir prüfen das ja auch bei SBB Cargo. Das muss nicht nur schlecht sein, aber vor allem wollen wir nicht Situationen, wie sie in Italien entstanden sind.
Teilprivatisieren statt vollprivatisieren also. Doch der Bundesrat will dem Vernehmen nach gar keine privaten Investoren an Bord holen. Und auch bürgerliche Parlamentarierinnen wie CVP-Verkehrspolitikerin Viola Amherd winken ab.
Für mich ist ganz entscheidend, dass so eine Reorganisation nicht Privatisierung heisst.
Denkbar ist für Amherd eine 100%ige Bundes-AG wie die Post und die SBB. Aber auch hier gäbe es Fragezeichen.
Bei Postauto Schweiz hat sich gezeigt, dass es schwierig ist, wenn der Bund einerseits Eigner ist und andererseits zu wenig den Fuß drin hat, um eigene tiefgehende Kontrollen dann zu machen.
Der Bundesrat lässt seine Fachleute nun in aller Ruhe die Details prüfen. Am Schluss entscheidet das Parlament und umstritten wird vor allem sein, wie frei eine künftige Autobahn AG oder Autobahnanstalt sein soll.
Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Wer finanziert die Moscheen in der Schweiz? Stammen die Gelder tatsächlich aus dem Ausland? Unsere Religionsredaktion hat recherchiert. Dann,
wenn jemand von Ausland her die Schweiz anschaut, ich sage jetzt mal von Brüssel her oder von Stuttgart her, dann sieht er in erster Linie mal Berge.
Deshalb kümmert sich eine der grössten Lobbyorganisationen der Schweiz seit 75 Jahren um die Belange der Berggebiete. Mit zu bürgerlicher Ausrichtung und zu wenig innovativ, sagen Kritiker. Und seit Jahren sanierungsbedürftig.
Sono anni, anni, anni che quel ponte lì è pericolante.
Der Brückeneinsturz in Genua und was diesen August sonst noch geprägt hat. Die Worte des Monats, kurz vor eins. Zuerst, es war die Stunde der Bürger gestern Abend in Chemnitz. Nicht die rechten Gewalttäter traten auf, sondern die Bürger der Stadt trafen ihren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU. Das Resultat dieses Bürgergesprächs ist erschütternd. Da manifestiert sich eine Art zerrüttete Ehe zwischen der Politik und den Bürgern, die ihren Vertretern nicht mehr glauben. Und da sind Bürger, die keine klare Trennlinie mehr ziehen zwischen konservativ und rechtsextremer Gewalt. Aus Chemnitz der Bericht von Peter Vögeli.
Gestern Abend in Chemnitz. Journalisten und Bürger warten, bis sich die Tore für das Bürgergespräch im VIP-Bereich des Fußballstadions des Chemnitzer FC, genannt die Himmelblauen, öffnen. Ein bedächtiger Mann, vielleicht Anfang 50, in schwarzem T-Shirt, hört sich die Gespräche zwischen Journalisten und Bürgern an, ergreift aber nicht das Wort von sich aus, sondern spricht erst, wenn er gefragt wird. Ein Zahnarzt.
Ich bin Zahnarzt, ja.
Die nächste Antwort haut einem aus den Schuhen. Was würde er wählen, wenn in Sachsen am Sonntag Landtagswahl wäre?
Ich würde AfD wählen, normalerweise NPD, aber ja AfD, weil CDU und alle anderen sind so weit nach links gerückt, dass die schon fast diesen irrsinnigen Grünen quasi das Wasser reichen können. Deswegen ist die AfD eigentlich für mich die Partei der Mitte, sagen wir es mal so.
Der Zahnarzt aus Chemnitz würde also normalerweise die rechtsextreme, gewalttätige und laut höchstem Gericht verfassungsfeindliche NPD wählen, jetzt aber die AfD, für ihn die Partei der Mitte. Der Satz schlägt deshalb so ein, weil der Zahnarzt auf Nachfrage Ansichten äußert, mit denen er im Grunde in der CDU gut aufgehoben wäre. Er habe viele Flüchtlinge als Patienten, viele seien gute Leute, gut ausgebildet, willens zu arbeiten und Deutschland brauche auch qualifizierte Arbeitskräfte.
Gegen gute Ausländer hat kein Mensch was, die integrationswillig sind. Ich habe viele Inder als Patienten, Vietnamesen, das ist überhaupt kein Problem.
Doch der Zahnarzt fühlt sich an 1989 erinnert, an eine DDR, die vor dem Untergang stand, an einen willkürlichen Unrechtsstaat also. Damals, vor 29 Jahren, sei er zum letzten Mal auf die Straße gegangen.
1989 in Leipzig war der Wende. Seither nie, weil ich geglaubt habe, dass die Politik, die Wahlen und so, dass das alles in den Griff gekriegt wird. Aber seit Montag habe ich gemerkt, dass man das gar nicht in den Griff kriegen will. Und seit Montag, eigentlich seit gestern, muss ich sagen, habe ich gesagt, es wird Zeit, dass man wieder selber was tut und auf die Straße geht.
Der Staat erfülle seine Aufgabe nicht mehr, handle willkürlich und ungerecht, lasse kriminelle Ausländer ins Land, schaffe sie nicht konsequent aus, vernachlässige die eigenen Bürger, sagt er.
Also es liegt jetzt nicht daran, dass jetzt rechts wäre oder deswegen was gegen Ausländer hätte. Es ist einfach nur diese mangelnde Kontrolle und dieses Chaos.
Und deswegen empört ihn die Aussage von AfD-Parteichef Alexander Gauland nicht, der gesagt hatte, er verstehe, dass die Menschen ausrasteten, nachdem ein Deutscher am Stadtfest in Chemnitz am letzten Wochenende erstochen worden war. Ich frage nach. In einem Rechtsstaat, da geht es doch irgendwie nach gewissen Regeln. Wenn, stellen Sie sich mal vor, jeder rastet aus, auch zu Recht oder nicht, dann haben Sie Bürgerkrieg. Also da gibt's, eigentlich gibt es eine Polizei, das wird aufgeklärt.
Das stimmt theoretisch, aber man hat den Eindruck, dass eben wenn ein Asylant was tut, dass das ganz anders bewertet wird, als wenn ein Deutscher was tut. Also dass zweierlei Rechtsverhältnisse herrschen.
Das klingt wie aus einer zerrütteten Ehe zwischen Staat und Staatsbürger. Drinnen im Saal wirbt Ministerpräsident Kretschmer um das Vertrauen der Bürger.
Wie können wir zusammen leben, miteinander diskutieren? Wie soll das, wie geht es in einer Familie, wenn jeder dem anderen nicht mehr trauen kann? Und darum geht es mir. Ich möchte gerne, dass es wieder gelingt, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, auch für die schwierigen Themen. Das ist mein, was mich so umtreibt.
Die Botschaft kam beim Publikum nicht an. Dafür gab es eine Botschaft für die Beobachter. Die anwesenden Bürger hatten ein mangelndes Sensorium für eine klare Abgrenzung gegen, in diesem Fall, rechte Gewalt. Sie habe die Demonstration vom Montag zufälligerweise beobachtet, sagte eine Frau. Männer, Frauen, Kinder, ganz normale Bürger der Stadt, keine Nazis hätten sich versammelt.
Nach einer bestimmten Zeit wurden Gruppen, Nazi-Gruppen kann ich jetzt sagen, oder Rechtsextremisten, eskortiert von der Polizei, vom Bahnhof abgeholt oder von anderen, aus anderen Straßenseiten, im Gänsemarsch bis zu dem Zug geleitet und dann sozusagen in die, bis dahin unters Volk gemischt. Ich frage mich, warum es wirklich nicht möglich ist, oder vielleicht ist es auch so gewollt, dass man nicht ein Areal abgrenzt, um diese Menschen dort geschlossen zu versammeln. Aber dann könnte man das wirklich differenzieren.
Ministerpräsident Kretschmer entgegnete:
Pass auf, es ist ganz anders. Mhm. Diejenigen, die Sie da exkortiert haben, das sind die, die die Demo angemeldet haben.
Nicht die Schwarzgekleideten seien unter die normalen Bürger eingeschleust worden, sondern die normalen Bürger hätten sich einer rechten Demonstration angeschlossen, sagte Kretschmer. Wenn die Bürger der Stadt protestieren wollten, müssten sie sich selbst organisieren und nicht instrumentalisieren lassen. Doch dafür war keine Sensibilität im Publikum zu spüren.
Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli mit einem Stimmungsbild aus Chemnitz. In der Schweiz gibt es über 250 Moscheen. Einige davon haben für Schlagzeilen gesorgt, wegen umstrittener Imame oder wegen ihrer Finanzierung. Sie stehen im Verdacht, mit Geldern aus dem Ausland gebaut worden zu sein. Tatsächlich ist die Finanzierung für viele Moscheevereine ein Dilemma, denn es ist schwierig, in der Schweiz an Kredite zu gelangen. Woher also stammt das Geld? Religionsredaktor Raphael Rauch ist der Frage nachgegangen.
Ein millionenteures Gebäude zu bauen, ganz ohne Kredit, das klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. In Wiel im Kanton St. Gallen scheint das Märchen wahr geworden zu sein. 6 Millionen hätte der Moscheebau gekostet, aber Sachspenden und vor allem die Eigenleistung der Vereinsmitglieder drückten die Kosten auf 3,6 Millionen. Das berichtet Hikmet Selami vom Islamischen Verein Wiel.
Natürlich hatten wir unsere Mitglieder, die immer wieder jeden Samstag hierher gekommen sind. Und wir reden über Minimum 40 bis 80 Leute, die hier jeden Samstag mitgeholfen haben. Wir haben wirklich alle Branchen gehabt. Sanitär, Schreiner, Maurer, Eisenleger eigentlich und so weiter.
Hinweise auf mutmaßliche Schwarzarbeit gäbe es keine, teilt die zuständige Stelle in St. Gallen mit. Und die restlichen Baukosten von 3,6 Millionen Franken? Der Moscheeverein sagt, das Geld stamme aus Rücklagen, Mitgliederbeiträgen und Spendenaktionen. Allein an einer Spendengala seien 200.000 Franken zusammengekommen, sagt Hikmet Selami. Und was ist nun mit Geld aus dem Ausland?
Ich kann Ihnen beweisen, dass wir weder von Ausland finanziert wurden oder auch, dass wir einen Investor von der Schweiz haben.
Stichproben in Büchern und Kontoauszügen zeigen keine Zahlungen aus dem Ausland. Ortswechsel nach Schaffhausen. Die türkische Moschee plant einen Neubau. Sie sei zu klein geworden, sagt Ibrahim Tasch vom türkisch-islamischen Verein.
Wir haben 200 Mitglieder. Da im Gebetsraum drinnen haben nur 60 Leute Platz. Und wenn mal ein Freitagsgebet ist, stehen 60, 70 Leute draussen oder im Korridor.
Der Neubau kostet rund 2 Millionen Franken. Das Grundstück gehört bereits der türkisch-islamischen Stiftung Schweiz, kurz TIS. Sie steht in Verbindung zur türkischen Religionsbehörde in Ankara. Auch der Imam, der in der Schaffhauser Moschee predigt, wird wie alle türkischen Imame von Ankara entsandt und bezahlt. Das Geld für den Moscheebau stamme aber aus der Schweiz, sagt Ibrahim Tasch.
Wir wollen unabhängig sein. Wir sind die Schaffhauser muslimische Gemeinde und so werden wir auch bleiben.
Deshalb brauche er einen Baukredit, sagt Ibrahim Tasch. Doch als die Pläne vom Moschee-Neubau bekannt wurden, haben Zeitungen die Moschee von Schaffhausen Erdogan-Moschee genannt oder Großmoschee. Und plötzlich sei es vorbei gewesen mit den Kreditverhandlungen.
2 Tage später haben wir eine Ablehnung bekommen, nachdem eben im Blick und 20 Minuten etwas drin gestanden ist. Ja. Und jetzt sind wir am Schauen, dass wir andere Banken anmelden. Wir sind mit mehreren Banken im Kontakt.
Doch bislang erfolglos, sagt Ibrahim Tasch. Und solange es keinen Bankenkredit gebe, werde auch nicht gebaut. Ortswechsel, nun zur neu gebauten Moschee in Netztal im Kanton Glarus. Auch hier fragten sich viele, wie kann sich der islamisch-albanische Verein den Neubau leisten? Erfan Lika ist Vereinspräsident. Er findet die Vorstellung absurd, Geld vom Balkan würde in die Glaner Moschee fließen.
Wir, die Albaner, die hier in der Schweiz arbeiten, wir schicken Geld nach unten. Und das wäre ein bisschen unlogisch, dass jemand aus Kosovo, der Geld von hier bekommt, uns dann zurückschickt.
Doch dieses Argument überzeugt nicht alle. Auch der Glaner Erfan Lika hatte Probleme, einen Bankenkredit aus der Region zu bekommen. Er habe ihn schließlich nur dank persönlicher Beziehungen bekommen, sagt Lika. Und so wurde die Moschee gebaut. Den Kredit zahlen nun die Vereinsmitglieder ab. Viele Moscheevereine in der Schweiz stehen vor dem Dilemma, einerseits wollen sie keine Finanzierung aus dem Ausland, andererseits haben sie Schwierigkeiten, in der Schweiz an einen Bankenkredit zu kommen. Muslimische Vertreter sind überzeugt, mehr Wohlwollen von Seiten der Banken würde helfen, dass Moscheen erst gar nicht nach Geld im Ausland suchen müssen.
Religionsredaktor Raphael Rauch hat berichtet. Ja, die Finanzierung von Moscheen ist auch Thema in der Sendung «Kontext», zu hören online unter www.srf.ch/kontext. Viele kennen die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete wohl nicht. Dabei handelt es sich um eine der grössten Lobbyorganisationen der Schweiz. Der Verein wurde vor 25 Jahren gegründet, ursprünglich um die Bergbauern zu unterstützen. Inzwischen ist der Wirkungsbereich viel weiter gefasst. Die Art und Weise, wie sich die Organisation für die Bergler engagiert, stößt aber auch auf Kritik. Ivan Santoro berichtet.
Der 51-jährige Oberwalliser Thomas Ecker setzt sich seit Beginn seiner politischen Karriere für die Bergregionen ein. Seit 16 Jahren ist er auch Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete Saab. Für ihn ist klar:
Die Identität der Schweiz wird geprägt durch die Berggebiete. Wenn jemand von Ausland her die Schweiz anschaut, ich sage jetzt mal von Brüssel her oder von Stuttgart her, dann sieht er in erster Linie mal Berge.
Ein Viertel der Bevölkerung lebt denn auch immer noch in diesen Berggebieten, welche weite Teile der Schweiz umfassen. Deshalb erstaunt auch nicht, dass sich 23 Kantone, rund 700 Berggemeinden, 30 Tourismusregionen und 100 Landwirtschafts- und Gewerbeorganisationen zu den Saab-Mitgliedern zählen. Und so breit sei auch die Themenpalette, welche die Saab bewirtschafte, sagt Ecker.
Wir vertreten wirklich alle Interessen in allen Themenbereichen von A bis Z, und das ist Agrarpolitik bis Zweitwohnungen.
Die Saab ist also mächtig, und diese Macht nutzt sie auch aus in Bern. Dass Direktor Ecker seit 1,5 Jahren auch für die CVP im Nationalrat sitzt, nützt da sicher. Als reine Subventionslobbyisten will Ecker aber seinen Verein nicht verstanden wissen, sondern:
Also wir verstehen uns ein bisschen auch als eine Art Think Tank, Vordenkerrolle für die Berggebiete.
Und erwähnt dabei den neuen 12-Punkte-Plan für den Tourismus. SP-Nationalrätin Silva Semadeni kommt selber aus einer strukturschwachen Bergregion. Sie ist gegenüber der Alpenlobby Saab dennoch kritisch eingestellt.
Ja, das klingt jetzt natürlich sehr gut, aber eigentlich ist die Saab eine stramm bürgerliche Organisation, die bürgerliche Politik für das Berggebiet macht.
Zu viel CVP, zu wenig linke Köpfe seien darin vertreten. Auch die Puschlaferin anerkennt zwar die politischen Erfolge der Saab, wie jüngst beim Thema Wasserzinsen. Diese bleiben vorerst unverändert und spülen so weiterhin Millionen von Franken in die Bergregionen. Wenn es aber um ökologische Anliegen gehe, dann sei die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete wenig engagiert.
Wenn man immer nur für Erschließen und Bauen ist und nicht berücksichtigt, dass wir riesige Schätze haben im Berggebiet, Naturschätze. Wir sind Hotspots der Biodiversität. Die Menschen kommen zu uns, weil sie die Natur lieben, weil sie auch unsere authentische Kultur mögen. Und da, finde ich, ist die Saab einfach noch nicht so weit.
Ökonom Daniel Müller-Jentsch ist Experte für Berggebiete bei der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Avenir Suisse und hat ein Papier zu den Herausforderungen in den Alpen geschrieben. Für ihn ist die Saab zu wenig innovativ.
Also ich denke, dass die SRB immer noch zu sehr bestimmten Reflexen folgend Themen wie den Kampf gegen den Wolf aufgreift. Das sind legitime Anliegen des Berggebietes, aber es ist eine Frage der Gewichtung. Und beim Themenmix sollte es bei der SAB eine weitere Verschiebung hin zu innovativen Fragestellungen, innovativen Ansätzen geben.
SAB-Direktor Ecker weiß um die vielen Herausforderungen in den Berggebieten. Neben dem Tourismus kämpft er auch für eine gute digitale Grundversorgung, damit die Bergregionen auch als Wohn- und Arbeitsort wieder attraktiver werden und die Abwanderung gestoppt werden kann. Deshalb bleibt Ecker für die Zukunft der Berggebiete optimistisch.
Ivan Santoro hier im Rendezvous. In 5 Minuten ist es 1. Freitag, der 31. August, der Sommermonat, ist zu Ende. Was bleibt? Die Erinnerung an eine eingestürzte Brücke, an Tante Yu. Die Erinnerung an Kofi Annan und an eine wunderbare Stimme. Ja, und dann war es in diesem August auch noch heiß. Daniel Hubacher mit den Worten des Monats.
Immer noch diese Hitze, auch im August. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 1. August-Feier auf dem Rütli sind fast davongeschmolzen. Da hatte unser Bundespräsident einen Menüvorschlag.
Raclette ohne Öffli. Es lässt sich einfach organisieren und ist auch noch dazu sehr gut für Energieverbrauch und sehr im Bild mit Energiestrategie 2050 des Bundes.
Ob er Schweizer Käsespezialitäten mochte, wissen wir nicht. Aber die Schweiz hatte es ihm angetan. Über 10 Jahre lebte er in Genf, der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan, der Vorzeigediplomat, ruhig, gescheit und eloquent. Ein Leben lang für Frieden hat er gekämpft. In diesem August ist er 80-jährig in Bern gestorben. 2002, als die Schweiz als 190. Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen wurde, sprach Annan vom Vorbild Schweiz mit ihren starken demokratischen Traditionen.
Switzerland is in many ways a vivid example of what the United Nations stands for. A peaceful and multicultural society built on strong democratic traditions.
Gut befreundet war Kofi Annan mit Adolf Ogi, der dem UNO-Generalsekretär einmal einen kleinen Bergkristall schenkte. Dieser Kristall bewahrte Kofi Annan offensichtlich jahrelang auf.
Bevor er mir die Hand gab, zeigte er mir den Kristall und hat gesagt, Dolfi, you see what you gave me? 3 years ago hätte ich ihm eine Swatch-Uhr gegeben, weil die Batterie abgelaufen ist, aber der Kristall hat etwas ausgelöst.
Szenenwechsel Genua. An einem heißen Augusttag 2018 brach die Brücke einfach zusammen.
Oddio! Oddio! Oddio!
Ein Augenzeuge filmte die grauslige Szene in Genua und ein anderer erzürnte sich, die Morandi-Brücke sei seit langem sanierungsbedürftig gewesen.
Sono anni e anni anni che quel ponte lì è pericolante. Io vedo che fanno impalcature, vedo che fanno cose. Non è servito a nulla.
Nicht sanierungsbedürftig, sondern noch gut im Schuss, war die in den 1930er Jahren gebaute Tante Yu. Doch in diesem August ist das Unfassbare passiert. Das Flugzeug ist oberhalb von Flims mit 20 Menschen an Bord abgestürzt.
Aufgrund des Bildes, das sich auf der Unfallstelle bildet, kann man festhalten, dass das Flugzeug nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt ist.
Sagte Daniel Knecht von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle. Und wieder die bange Frage, warum? Und dann ist in diesem Sommer 2018 auch diese wunderbare Stimme für immer verstummt. Eine, die eigentlich nie aufhören wollte zu singen.
I'm not ever going to retire. That wouldn't be good for one just to go somewhere and sit down and do nothing, please.
Sehr grosse Persönlichkeit war für mich.
Jemand, der uns mit deiner Musik immer wird in unserem Herzen bleiben.
Ja, was für ein klingender Schlusspunkt unter diesen August. Daniel Hubacher hat ihn nochmals ertönen lassen. Es ist gleich 1. Gleich im 1. und 4. stellen Sie sich vor, es ist Krieg und der wird von Waffen ganz allein geführt. Diese Woche diskutieren die Staaten am UNO-Sitz in Genf, ob autonome Waffensysteme verboten werden sollen. Die Schweiz ist zurückhaltend. Warum, erklärt uns die zuständige UNO-Botschafterin im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Thomas Fuchs.
Laut EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird die Kommission in Kürze beschließen, dass die Zeitumstellung in der Europäischen Union abgeschafft wird. In einer EU-weiten Online-Umfrage hatten sich 84% der 4,6 Millionen Teilnehmenden für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Das Arztgeheimnis bleibt auch nach einem Suizid bestehen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Mannes abgewiesen, der Einsicht in die Krankengeschichte seiner verstorbenen Ehefrau wünschte. Patienten müssten die Gewähr haben, dass vertraulich geäußerte Probleme auch über ihren Tod hinaus vertraulich blieben, so das Bundesgericht. Und die Schweizer Armee hat ihre Wassertransporte auf Alpen beendet. Seit Juli hatten Helikopter der Armee wegen der Trockenheit rund 1350 Tonnen Wasser auf entlegene Alpen in 7 Kantonen geflogen, ebenso Wasserpumpen, Becken und Schläuche.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.